Ja, es ist schön, wieder im Gottesdienst zu sein, wieder mal im Gottesdienst zu sein. Das erste Mal nach meiner OP. Es ist zwar schon wieder der dritte Dienst, den ich habe, bedingt durch die Hochzeit letztes Wochenende. Und davor war ja der Austauschdienst, wo ich in Erfurt gewesen bin. Ich möchte mich an der Stelle einfach nochmal bedanken für alle Fürbitte. Und ich habe so einen Eindruck, die Fürbitte, die hat wirklich viel geholfen, denn das ging eigentlich alles sehr unkompliziert und sehr schnell, worüber ich sehr froh war. Vielen Dank. Ja, wir haben eben ein paar interessante Eindrücke gesehen und gehört von einer Woche, die Teenager hatten, unter dem Stichwort ansteckend. Ihr habt viel unternommen. Ich denke, ihr habt in der Zeit, in der ihr euch hier getroffen habt, viel gehört und gelesen. In der Bibel, euren Glauben betreffend. Ihr wart draußen auf der Straße, habt versucht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu kommen, über sehr kreative Sachen wie das Fußballspielen oder das Malen, aber auch einfach, um ins Gespräch zu kommen mit anderen, von eurem Glauben weiterzusagen. Ansteckend. Es ist ein interessantes Thema eigentlich. Mir ist das passiert, da habe ich jemanden im Krankenhaus besucht und da bestand offensichtlich Ansteckungsgefahr und dann hat man mir, bevor ich in das Krankenzimmer rein konnte, hat man mir einen Kittel verpasst und einen Mundschutz und Handschuhe und vorher durfte ich da gar nicht in das Zimmer rein. Wenn etwas ansteckend ist und vielleicht sogar negative Auswirkungen haben kann, dann muss man vorsichtig sein. Denn wenn Ansteckungsgefahr besteht, das wissen wir vielleicht aus so manchem Thriller aus Hollywood, dann ist doch Gefahr im Verzug. Das ist dann irgendwann vielleicht doch nur noch eine Frage der Zeit, wann das Virus dann wirklich zuschlägt und man die Krankheit, was auch immer, wirklich bekommt. Ansteckungsgefahr. Aber vielleicht sollte man viel mehr positiv denken und so ist das Thema wahrscheinlich auch gemeint. Ansteckend, ein ansteckendes Lachen, eine Gemeinschaft kann anstecken, dass man sich dem Schönen, was da passiert, wenn man vielleicht auch als Außenstehender reinkommt, nicht entziehen kann. Dass man, obwohl man niedergeschlagen ist, sich anstecken lässt von einer frohen Atmosphäre, die irgendwo herrscht. In Bezug auf unseren Glauben möchte ich heute Morgen einfach mal die Frage stellen, was ist eigentlich ansteckend? Ist das die Gemeinde? Ist die Gemeinde ansteckend? Sind die Menschen, die diese Gemeinde bilden, sind die ansteckend? Ist es das, was wir machen? Ist das ansteckend? Unser Glaube? Wer steckt eigentlich wen an? Ich möchte diesen Text, den wir so kurze Ausschnitte schon heute Morgen gehört haben, in der Textlesung aus Johannes 1, ich möchte da noch diese Begebenheit noch ein bisschen ausführlicher lesen, denn da geht es eigentlich genau darum. Es kommen viele Leute vor in diesem Abschnitt, die miteinander im Gespräch sind und da entwickelt sich so das ein und andere daraus. Wer mitlesen möchte aus dem Johannesevangelium, das Kapitel 1, zunächst mal der Vers 29, da geht es um Johannes den Täufer. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und er spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Zunächst diese Feststellung, Johannes sieht Jesus. Dann ab Vers 35 ist Johannes und zwei seiner Jünger sind da geschildert. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge oder wo wohnst du? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Dann geht es um Andreas und Petrus. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus, und als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt der Fels. Dann geht es im Vers 43, 44 um den Philippus. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Und dann noch um den Nathanael. Philippus findet aber Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und in den Propheten geschrieben, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Ja, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Und dann weiter hinten, Vers 49. Und Nathanael antwortete: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Weil Jesus ihm etwas über sein Leben verraten hatte, was er so eigentlich nicht wissen konnte. Da kommt Nathanael zu diesem Bekenntnis. In diesem Abschnitt in der Bibel kommen unheimlich viele Menschen vor. Und Menschen, die eigentlich alle irgendwie in Beziehung stehen. Die sich kennen. Und das ist wie so ein kleines Schneeballsystem, was hier geschildert wird, was stattfindet. Viele Menschen, die Jesus gesehen haben, die mit Jesus Begegnungen hatten. Und aus diesen Begegnungen, aus denen sich dann wieder neue Dinge entwickeln. Und trotzdem habe ich so den Eindruck, wenn ich diesen Text lese, es werden uns zwar viele Personen vorgestellt, und trotzdem dreht sich in diesem Abschnitt im Endeffekt alles um Jesus. Die Personen sind irgendwie Zeugen, Vermittler, Wegweiser. Sie geben einen Anstoß für einen anderen Menschen, dass der auch wieder aufmerksam wird und dass dort ein neuer Kontakt zu Jesus besteht. Aber es geht nicht wirklich um die Menschen. Es geht schwerpunktmäßig, denke ich, um Jesus, der wirklich im Zentrum steht hier in dieser Schilderung. Da ist zunächst Johannes der Täufer, der hier geschildert wird, der eine ganz wichtige Aussage, eine schwer theologische Aussage macht. Da werden wir uns noch einen Moment damit beschäftigen. Dann er sagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Damit geht das eigentlich los. Und das hören zwei seiner Jünger, der Andreas und der andere, der mit Namen nicht genannt wird, wahrscheinlich der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Aber er wird namentlich hier nicht genannt. Die machen sich auf, folgen Jesus nach, verbringen einen ganzen Tag mit ihm. Der Andreas dann schließlich macht den Petrus, seinen Bruder, aufmerksam, und der wird auch aufmerksam, hört zu, stellt Fragen. Er kennt in Jesus den Messias, den Gesalbten, auf den Israel gewartet hatte. Auch der Philippus kam, denke ich, aus dem Bekanntenkreis von Andreas und Petrus. Sie kamen aus der gleichen Ortschaft, und so riesig waren die Orte damals sicherlich nicht, dass man sich nicht kennen konnte. Und Philippus weist dann den Nathanael auf Jesus hin. Also eins kommt irgendwie zum anderen. Da ist einer, der mit Jesus in Kontakt war, der einen Anstoß gibt, und es geht weiter, weil immer weiter erzählt wird von diesen Erfahrungen oder von dem, was man denkt oder hofft über Jesus. Und ein Mensch nach dem anderen nutzt diese Chance und geht auf Jesus zu oder denkt über Jesus nach. Der Auslöser für das alles war sicherlich der Dienst von Johannes dem Täufer, und der sagte hier: Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Ich weiß nicht, ob das war, was die Menschen damals erwartet haben, aber es war sicherlich in der damaligen Zeit so, dass eine starke Erwartungshaltung geherrscht hat, dass man diesen alttestamentlich verheißenen Messias erwartet hat, dass man gehofft hat, dass da endlich einer kommt, der Israel wieder in die Freiheit führt, der den Israeliten helfen würde. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Das ist so die theologische Aussage, die über all dem steht, über diesen Begegnungen mit Jesus. Und ich möchte kurz, bevor wir uns mit dieser Aussage jetzt noch näher beschäftigen, nochmal auf eine Sache hinweisen. Vor einigen Jahren hatten wir in unserem Bund mal so eine Fragebogenaktion. Da ging es um unser Selbstverständnis, um unsere Zielvorstellungen, um das, was wir mit Glauben und Baptismus und Gemeinde verbinden, einfach um auch Leitgedanken so für die Arbeit des Bundes zu formulieren. Und ich weiß noch, dass wir damals auch gesessen haben und ausgefüllt haben. Und es sind viele, viele Fragen gestellt worden. Und ich erinnere mich noch gut dran, dass wir uns Gedanken gemacht haben, weil danach gefragt war, ja, was macht denn Gemeinde attraktiv? Wie würden wir das formulieren? Was macht unsere Gemeinde, unseren Gottesdienst attraktiv? Und wie wir überlegt haben und hin und her, was kann man denn da schreiben und soll man da etwas schreiben? Und ich fand es damals sehr eindrücklich, dass dieser Gedanke, diese Frage einmal auf einer Bundeskonferenz aufgegriffen wurde und die Antwort einer Gemeinde damals verlesen wurde. Und die war eigentlich ganz kurz zu dieser Frage: Was macht unseren Gottesdienst, unser Gemeindeleben attraktiv? Die ganz schlichte, einfache Antwort: Jesus Christus macht das Gemeindeleben attraktiv. Neben den vielen Dingen, die wir tun können, die ihr jetzt getan habt in dieser Woche, um einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die Aufmerksamkeit zu erregen, das sind alles wunderbare Möglichkeiten, die wir haben. Aber im Endeffekt geht das, was wir als Gemeinde tun, um Jesus Christus. Er ist das Zentrum. Seine Liebe, seine Erlösung, die er uns schenkt, seine Hilfe und Treue, dass er Kraft schenkt in Krankheit, in Lebensnöten. Jesus ist Dreh- und Angelpunkt des Gemeindelebens. Das ist so und das muss einfach so bleiben. Und ich glaube, das deckt sich so ein bisschen auch mit diesem Text hier, dass wir bei all den vielen Menschen, die hier angesprochen sind, die geschildert werden, dass wir immer wieder sehen, dass es den Einzelnen im Endeffekt dann doch um die Begegnung mit Jesus geht. In dieser Kettenreaktion. Alle werden immer wieder auf Jesus gestoßen, auf ihn aufmerksam. Einer lädt den anderen ein. Die Reaktionen sind unterschiedlich, von Zweifel bis vielleicht Begeisterung, weiß ich nicht. Der Nathanael war sehr zurückhaltend. Ja, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Und andere waren offensichtlich offenherziger. Aber sie haben sich von Bekannten, von Hinweisen ermutigen lassen, sich auf Jesus mal einzulassen. Die Menschen, die Sprachrohr waren, die Zeugen waren, ihnen ist es irgendwie gelungen, ja, diesen Hunger zu wecken, das Fragen zu wecken, dass Menschen Fragen gestellt haben und sich Jesus ausgesetzt haben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Interesse an Jesus wecken, auf ihn hinweisen. Ja, die Voraussetzungen damals, die waren sicherlich einfacher als bei uns heute. Das musste ich so denken, als ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht hatte über das, was hier geschildert wird. Die Menschen waren offen dafür, für diesen Messias, der kommen sollte. Sie haben ihn eigentlich gewartet. Und wenn da einer gesagt hat, ja, da ist er jetzt, dann war von vornherein ein Fragen und ein Nachdenken da und eine Offenheit und man hat überlegt, ja, kann das sein? Wer stellt heutzutage denn eigentlich noch religiöse Fragen in dem Sinne, so wie wir uns das vorstellen? Da war damals so ein richtiges dem Messias entgegenfiebern und eine Offenheit. Und es war sicherlich einfacher, einen Anstoß zu liefern und Menschen zu motivieren, wirklich mal darüber nachzudenken. Sie waren durch ihre Verwurzelung in den Schriften des Alten Testamentes ja gepolt da drauf und die Erwartungshaltung war einfach da. Und heute bei uns, wenn wir im Gespräch sind mit Menschen, wer stellt da eigentlich noch religiöse, ja vielleicht noch christliche Fragen? Wir suchen nach Sinn und Erfüllung. Ich denke, das finden wir. So manchmal hat man so den Eindruck bei dem, was man hört, ja, Anbindung an irgendwelche Kräfte, kosmische Kräfte, irgendwas, was einem hilft. Aber einen persönlichen Gott, einer, der vielleicht eine Meinung hat zu meinem Leben, das ist, glaube ich, etwas, was eher unattraktiv ist, wonach sich die Menschen heutzutage nicht so sehnen und was es vielleicht auch schwer macht, über Jesus in der Praxis dann zu reden, weil man damit letztlich irgendwie Fragen beantwortet, die die Menschen gar nicht stellen. So diese unverbindliche Macht im Universum, à la Star Wars, möge die Macht mit dir sein. Ich glaube, da denken viele in diese Richtung. Aber dass da ein persönlicher Gott sein könnte, der Interesse an einem Menschen hat und eine Meinung zu seinem Leben hat, ich glaube, das liegt vielen unserer Zeitgenossen relativ fern. Und dann haben wir als Gemeinde einen Jesus Christus zu präsentieren, den Johannes so schildert: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist ja eine ganz zentrale Aussage, die bis heute gilt, die für uns bis heute verpflichtend ist. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, also wenn ich damit mit diesem Satz ins Gespräch kommen möchte mit Menschen, so wirklich attraktiv in unseren Augen ist das doch sicherlich nicht. Und das ist ein Satz, der auch erklärungsbedürftig ist. Wer versteht das denn hier schon so, wie Johannes das hier formuliert? Auch das ging den Menschen damals sicherlich anders. Siehe, das ist Gottes Lamm. Da wird die Aufmerksamkeit erregt. Das, was jetzt kommt, das ist wichtig, das ist entscheidend. Johannes macht seine Jünger aufmerksam. Hier kommt was Entscheidendes, was jetzt gesagt wird. Und er deutet auf Jesus und sagt, das ist das Lamm. Zunächst mal, ja, so ein Begriff. Was verstehen wir unter Lamm? Wir denken vielleicht an Streichelzoo, an Süß. Vielleicht an ein hilfloses, ein schwaches Tier, solange es noch ein kleines Lämmchen ist. Mehr haben wir an Verbindungen ja eigentlich gar nicht zu solch einem Begriff. Aber ich glaube, wenn die Menschen damals das gehört haben, das Lamm Gottes, dass ihnen da ganz andere Assoziationen gekommen sind. Sie haben sicherlich an das Passahlamm gedacht, an das erste Passa, was Israel in Ägypten gefeiert hat, bevor sie befreit wurden, bevor Gott in ihrem Leben mächtig eingegriffen hatte. Sie haben vielleicht an dieses Lied in Jesaja 53 gedacht. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Vielleicht haben sie daran gedacht und Verbindungen zwischen diesen alttestamentlichen Aussagen gesehen und dem, was Johannes ihnen jetzt gesagt hat. Das ist das Lamm Gottes. Darauf hat er sie aufmerksam gemacht. Und es ist eben nicht irgendein Lamm, sondern das Lamm Gottes. Gott ist der Ursprung. Gott ist derjenige, der geschickt hat, der diesen Auftrag gegeben hat, zu kommen. Und dieses Lamm ist gekommen. Ich glaube, die Menschen damals haben eher in dieser Richtung gedacht. Etwas, was uns heutzutage relativ fremd ist, diese Verbindung zu ziehen. Damals für die Leute war das wahrscheinlich eher selbstverständlich. Das ist schon erklärungsbedürftig, wer oder was Jesus eigentlich ist. Und dieses Lamm Gottes, was gekommen ist, trägt die Sünde. Und auch an der Stelle, wenn wir mal ehrlich sind, wer will das heutzutage eigentlich hören? Ich will nicht, dass mir das irgendjemand sagt, dass ich Sünder bin, dass Fehler in meinem Leben passieren, dass mich da jemand drauf aufmerksam macht. Sicherlich, das geschieht, aber eigentlich wollen wir das doch nicht. Eigentlich ist das doch eher unangenehm. Johannes hat gepredigt, er hat im Jordan getauft und die Menschenmassen sind gekommen zu ihm. Und er hat Buße gepredigt, er hat Umkehr gepredigt. Und es war offensichtlich in der damaligen Zeit eine große Offenheit dafür. Es war ein Bewusstsein dafür da, dass man sündig ist. Das hat schon Johannes durch seine Verkündigung erlebt. Und er schildert jetzt diesen Jesus Christus als das Lamm, das die Sünde trägt. Ich erinnere mich noch an einen Büchertischeinsatz, den wir an der Fachhochschule in Gießen hatten damals. Da konnte man oft sehr gute Gespräche haben mit unterschiedlichsten Leuten. Da war einmal einer von der Studentenvertretung da, vom ASTA, der hat sich so den Büchertisch angeguckt und ach, das war nett und das war freundlich. Und dann hat einer der Mitarbeiter so eine Äußerung gemacht, irgendwie sind sie im Gespräch auf die 10 Gebote gekommen und hat gesagt, ja, die 10 Gebote, dass das was Verbindliches für unser Leben ist. Und da ist er explodiert wie eine Rakete. Als er da gemerkt hat, da ist ein Anspruch, der an sein Leben herangetragen wird. Das war ihm, ja, damit konnte er überhaupt nicht klarkommen. Wenn da einer für sich irgendwas glauben wollte, dann sollte er das doch tun. Aber zu meinen, dass da ein allgemeingültiger Anspruch sei, damit konnte er überhaupt nicht klarkommen. Und da war das Gespräch sehr schnell auf Nullpunkt und beendet, weil er damit überhaupt nichts mehr zu tun haben wollte. Nochmal ein Vers aus Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die Botschaft, die wir von der Bibel her haben. Dass dieses Lamm geschlachtet, getötet wurde um unseretwillen, damit wir frei sein könnten von Sünde. Das Lamm Gottes, das die Sünde trägt, nicht irgendeine Sünde, sondern die Sünde der Welt, sagt Johannes. Und damit holt er das, was er seinen Jüngern sagt, aus diesem ganz engen Kreis Israel und die Jünger und die Menschen, die da am Jordan standen, holt er das aus diesem ganz engen Kreis wirklich in eine ganz große Weite hinein. Das, was er hier sagt über dieses Lamm Gottes, das gilt eben wirklich für alle Menschen, das gilt für alle Welt. Und plötzlich, glaube ich, wird so ein Vers, von dem man vielleicht sagen kann, na ja, das hat der Johannes damals seinen Jüngern gesagt. Ich glaube, dann wird dieser Vers plötzlich für uns wichtig und lebendig. Wenn dieses Lamm die Sünde der ganzen Welt trägt, dann heißt das im Endeffekt, dass ich da auch irgendwie mit drin bin. Dann ist auch meine Sünde von diesem Lamm getragen worden, von diesem Herrn Jesus Christus getragen worden. Plötzlich wird diese Aussage persönlich. Und eigentlich völlig egal, ob ich mich danach sehne oder nicht, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Es ist einfach als Tatsache formuliert. Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Jesus macht das. Und die Menschen werden im Endeffekt nicht gefragt, ob ihnen das recht ist. Jesus trägt die Sünde der Welt. Und das ist gut so, weil das unsere Chance ist, im Frieden mit Gott zu leben, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wir erleben in diesem Text diese Menschen, die Jesus begegnen oder die auf Jesus hingewiesen werden, unterschiedliche Reaktionen. Manche sind offener, manche sind zweifelnder. Aber vieles geschieht immer wieder. Oder eine Aussage kommt auch immer wieder vor, dass dem Menschen gesagt wird, ja, du weißt es jetzt vielleicht nicht, aber komm und sieh. Schau es dir doch einfach an, was ist. Schau dir diesen Jesus an und bilde dir selbst eine Meinung. Und da kann man vielleicht ein bisschen neidisch werden, denn so einfach können wir ja nicht sagen, ja, komm und sieh, schau dir Jesus an. Wir haben da im Endeffekt nicht so persönlich vorzuweisen. Und trotzdem denke ich, und da sind wir dann wieder bei unserem Stichwort ansteckend, dass unser Leben als Christen wenigstens ein Stück weit das leisten sollte, dass unser Leben ansteckend ist, dass Menschen kommen können und sehen können, dass in einem Leben mit Jesus etwas Besonderes liegt und dass da vielleicht etwas anders ist, als man es bislang kannte. Und ich glaube, das ist einfach eine wichtige Frage, dieses Lamm Gottes, das die Sünde, die Schuld der Welt getragen hat, ob das spürbar ist, erkennbar ist in meinem Leben, in unserem Leben als Gemeinde. Ich glaube, das ist die große Frage, die wir uns im Endeffekt stellen müssen. Wenn da einer kommt und wenn da einer sieht, was sieht er dann unter uns? Sieht er diese Liebe und diese Vergebung, die Jesus schenkt, oder sieht er andere Dinge? Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung. Und ich glaube, wir sollten es auch vermeiden, uns da irgendwie unter einen Erfolgszwang und Druck zu stellen, in der Hoffnung, wir könnten da irgendwann was leisten und perfekt sein. Aber ich glaube, darum geht es im Endeffekt gar nicht. Es geht darum, Jesus in unser Leben hineinzulassen und uns von ihm verändern zu lassen, von seinem Denken, von seinen Gedanken, die wir nachvollziehen können, wenn wir sein Wort lesen, uns verändern zu lassen, dadurch, dass wir ihn darum bitten, dass er es tut, wenn wir im Gespräch mit ihm sind. Wir müssen nicht perfekt sein, aber die Gegenwart Jesu möchte uns verändern. Ich habe den Wortlaut jetzt nicht wortwörtlich, aber ich habe das von Gandhi einmal gelesen. Und ich denke, das ist eine Aussage, die sehr schwer wiegt eigentlich. Dass er mal so sinngemäß gesagt hat, dass er von der Lehre von Jesus Christus eigentlich sehr beeindruckt ist, sehr angetan ist. Aber dass er davon so unheimlich wenig im Leben der Christen sieht. Und vielleicht war das auch eine Bremse für ihn, ein Stück weiter zu gehen, ich weiß es nicht. Man muss mit solchen Äußerungen und Zitaten sicherlich vorsichtig sein. Man kennt jetzt letztlich die Umstände auch nicht so genau. Was hat er alles gesehen und mit welchen Vorstellungen hat er das verbunden? Aber trotz allem, so eine Aussage sollte uns auf jeden Fall eine Herausforderung sein, wirklich in der Nachfolge Jesu zu leben und Jesus ernst zu nehmen und seine Liebe und seine Vergebung einfach für uns immer wieder in Anspruch zu nehmen. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist eine ganz allgemeine Aussage, die für uns gilt. Gottes Lamm hat meine, hat unsere Sünde getragen. Vielleicht können wir auch nach dem Gottesdienst an der Stelle, wenn der ein oder andere Fragen oder eine Meinung dazu hat, die er gerne äußern möchte, darüber ins Gespräch kommen. Ich bin da offen dafür und viele andere hier unter uns sicherlich auch. Lasst uns darüber austauschen, was das auch bedeutet für unser Leben, dieses Lamm Gottes, Jesus Christus, kennenzulernen, mit ihm zu leben und was das konkret auch bedeutet, dass er unsere Sünde getragen hat und wie wir das so in unserem Alltag machen. Das sieht sicherlich unterschiedlich aus bei jedem Einzelnen von uns. Aber wir wollen uns ermutigen lassen, Jesus Christus wirklich Raum in unserem Leben und in unserer Gemeinde zu geben, immer mehr, damit unser Leben, unsere Gemeinde ansteckend wird, damit der Geist Jesu wirklich unter uns lebendig und wirksam sein kann. Amen.